Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Folge 215. Wir nähern uns mühsam den 300, aber erstmal natürlich dem MLS-Cup-Finale, beziehungsweise dem Finale des MLS-Cup. Im Vorfeld begrüße ich aber Anne.
Hallo und herzlichen Glückwunsch zu dieser grandiosen Einleitung.
Ja, danke, danke, danke. Gibt Wunder. Wie Weihnachten. Vincent.
Hallo.
Er ist tatsächlich auch da. Wer hätte es gedacht? Obwohl sein Team in den Playoffs weniger zu suchen hat als der FC Schalke 04 in der zweiten Bundesliga, ist er doch hier. Wir freuen uns.
Na,
und
ich erbarme mich.
Habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es kennst, ein Trikot für euch dabei. Oder ein Verein, dessen Trikot ich an der Hand halte. Ich meine, ich könnte es auch das Trikot nehmen, was ich gerade anhab, aber da würde ich jetzt so einen Tipp geben, wie das Team gewinnt jetzt 2 Wochen in der MLS Cup. Wäre ja langweilig. Nehmen wir aber einen anderen Verein.
Naja, aber
spielt
cool
nicht in der MLS.
Aber cool, dass du ein Red Bulls-Shirt anhast.
Tatsächlich ist es im Schrank, aber ich habe auch eins von den Red Bulls. Lass es aber bitte nicht meine Hater hören. Nein, also, das Trikot, um das es hier geht, ist tatsächlich erstmal mir viel zu groß. Und es ist ein Trikot, wo man sich die Frage stellt, ob oder was die Trikot-Designer eigentlich genommen haben, um sowas abzusegnen. Sieht absolut insane aus. Also das ist ein absoluter Fiebertraum, dieses Trikot. Und wie gesagt, mir zu groß. Ist tatsächlich aus der gleichen Stadt wie der künftige Sieger des MLS Cups. Jetzt habe ich einen Tipp gegeben.
Oh.
Und die spielen in der USL 2. Und Vincent, ich weiß, dass du schon auf den Verein gekommen bist, aber ich weiß, dass du dieses Trikot auch hast.
Ich weiß es. Wo du das mit Seattle gesagt hast und mit Drogen und dass es dir viel zu groß ist, weil meins ist ebenfalls viel zu groß. ja.
Anne, ich weiß, dass du dich daran erinnern kannst, aber Vincent und ich hatten dieses Trikot ja mal bestellt.
Beide viel zu groß. Um es nochmal zu erwähnen.
Und ich hatte das schon das ein oder andere Mal im Training an. Und
ich auch schon.
Und so die einzigen Worte waren so, ja, ist es eigentlich dein Ernst?
Bei mir auch.
Es sieht dann auch einfach genial aus, also jetzt machen wir uns nichts vor.
Mich hat alle gefragt, was das jetzt schon wieder für ein Verein ist, kennt man den und wieso ist da Bier drauf?
Ja, es steht doch drauf. Anne, weißt du es?
Ich überlege gerade, welches Team das mit diesem Biertrikot war. Aber also, du meinst ein Team aus der USL League 2, oder wie?
Ja.
Ja.
Nee, sag
es
mal.
Es ist schon Banger-Trikot.
Ja, wenn's, weißt du es noch?
Jo, es müsste Ballard FC sein.
Ja, korrekt. Also, das ist das dritte Trikot aus 2022. Ein absoluter Fiebertraum. Also, anders kann man nicht beschreiben.
Allein diese komische Fabelwesen da drauf, die dann einen Bierkrug in der Hand haben und unten liegen noch Fußbälle rum.
Ja, aber es hat ja was. Ich meine, so ein Trikot hat nicht jeder im Schrank. Also das, du kannst sagen, hier, ich habe ein Trikot von Ballard FC im Schrank.
Oh, ich,
was ein Fiebertraum ist.
Ich glaube, das haue ich morgen in meine Vincents Trikot von Blue Sky rein.
Sehr gerne. Was übrigens auch ein Fiebertraum war, um nochmal auf Fußball zurückzukommen. Die MLS Playoffs. Das ist ja absolut interessant, dass man phasenweise sogar auf Baseballplätzen ausweichen muss, nur dass man am Ende verliert. Anne. Glaubst du, das war das letzte Playoff-Spiel in diesem Stadion und man ist bald im eigenen? Oder?
Nee, bis das Stadion fertig ist, dauert es ja noch.
Ja, aber was sagt denn, dass sie nochmal in die Playoffs kommen sollten?
Okay, ja, ist ein valider Punkt, stimmt. Finde ich okay. Hätte ich nichts gegen. Es gab in diesem Stall übrigens eine ganz interessante ein ganz interessantes Phänomen. Normalerweise spielen sie ja bei den Yankees, Aber dieses Mal haben sie wieder auf dem City Field spielen müssen. Und das Derby im Mai, ja, im Mai muss das gewesen sein, war ja auch schon im City Field gewesen. Und da ist mir schon was aufgefallen, dass die Red Bulls-Fans, die kriegen immer einen Platz quasi im Oberrang, der halt, also die Plätze, die Sitzplätze dort, es ist halt alles sehr weit nach vorne gezogen, wenn du unten bist, im quasi Unterrang, was dann kein wirklicher Rang ist. Und die Oberränge sind halt nur recht klein sozusagen, sodass sie nicht so weit nach vorne gezogen sind. Und trotzdem hatte man damals die Red Bulls-Fans sehr, sehr laut gehört. Und es war dieses Mal wohl wieder der Fall. Also selbst die Fans vom New York City FC haben sich in ihren Diskussionsgruppen darüber unterhalten, dass die Red Bulls-Fans viel lauter sind als sie selbst. Also irgendwie hat die Atmosphäre an dem Tag auch nicht gepasst.
Aber in den Highlights habe ich gesehen, dass viele Red Bull-Fans hinterm Tor gehockt sind. Also
ja, genau, also die Fangruppen sozusagen, die Supporters-Groups haben halt oben immer diesen einen oberen Bereich und viele andere haben sich aber trotzdem zusätzlich Tickets oder, also viele andere, die jetzt nicht unbedingt den Supporter-Groups zugeordnet werden, die kaufen sich halt frei die Tickets. Hatte ich ja auch gemacht, weil ich halt vor oben kein Ticket mehr gekriegt habe.
Du warst im Stadion?
Im Mai war ich im Stadion, ja.
Ich meine,
und da war es genau das Gleiche gewesen.
Aber reden wir mal ein bisschen mehr über das Spiel. Über den Spielverlauf. Arne, hast du es überhaupt angeschaut? Oder bleibst du deinem Motto treu, dass du...
Ich bleibe meinem Motto treu aus...
...mit der schlechtesten Einstellung reingehst, die man überhaupt haben kann, als nicht mal ich als Schalker bin so pessimistisch.
Dazu muss man aber auch sagen, mir ist jetzt schon so viele Jahre lang so oft und so brutal das Herz gebrochen worden.
Was soll Daniel als Schalker sagen?
Ja gut, der hat halt einfach kein Herz mehr. Ich habe ja noch eins. Das ist der Unterschied.
Valide Punkt.
Und ich muss irgendwie versuchen, mich zu schützen. Und ich muss versuchen, mein Umfeld zu schützen, weil wenn ich mir das Spiel ansehe und es einfach super scheiße ist, dann habe ich einfach wochenlang schlechte Laune. Und so schütze ich mich. Und vor allem, das ist der viel entscheidendere Punkt, da steckt ganz viel Aberglaube mittlerweile dahinter, dass wenn ich dieses Spiel sehe, dass sie dann auf jeden Fall verlieren. Wenn ich es nicht sehe, dann können sie es ja vielleicht doch gewinnen. Und gegen so einen Aberglaube kommt man schwer an, muss man
ja
zugeben.
Kann ich verstehen, aber die Frage ist, habt ihr es auch gesehen? Also das war hinter dem, man geht rein ins Stadion und da geht man auf die andere Seite und dann ganz nach rechts runter zur Eckfahne. Habt ihr es gesehen oder habt ihr es nicht gesehen?
Worauf
das ist
jetzt
eine wichtige Frage. Wir haben ja, also, wir müssen jetzt 2 Jahre ungefähr zurückgehen oder 1,5 Jahre auf die Saison, in der New York City FC im MLS Cup Finale gewonnen hat gegen LAFC, war es glaube ich.
Warte, hin.
Und infolgedessen konnten ja ihren Banner irgendwo im Stadion aufhängen. Und dieser Banner war kleiner als
jetzt sehe ich's.
Und wir haben uns 3 Witze gemacht und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich einfach mal sage, sorry, lieber New York City FC, dafür, dass wir Witze gemacht haben, all die Jahre, weil in diesem Stadion hängt der Banner. Der ist jetzt nicht so dick, nicht so groß, aber der ist halt extrem lang. World MLS Cup Champions 2021 draufsteht. Und da muss ich sagen, gut, ich habe einen Banner. Ist zwar jetzt ein bisschen her, kann ich nichts dafür, aber schöner Banner, Glückwunsch dafür. Ich habe ihn gesehen, ich habe es erwähnt, heißt Respekt und ich trage eine Brille. Von daher.
Mir ist es gar nicht aufgefallen, vorhin beim Highlights schauen.
Boah,
das eigentlich fällt mir auch. Eigentlich fällt er voll auf, aber.
Du blendest es halt aus, weil es halt laut
ja,
ist.
Ja, wahrscheinlich.
Nein, also ich habe es auch nur so ganz hinten im Augenwinkel gesehen. Jetzt überleg mal, da sitzen die Supporter von New York City FC und die sehen das ja dann gar nicht.
Was mir viel mehr ist aufgefallen ist, sind diese 5 typischen New Yorker Straßendampfablasser da, keine Ahnung, wie man die nennt, wo die Dämpfe rauskommen aus dem Boden.
Ja, die haben sie immer dabei.
Ja, aber bloß, dass sie dieses Mal in absoluter unpassender Reihenfolge aufgestellt wurden, also vom Abstand her. Das hat mich richtig getriggert beim Schauen. Die einen haben so gefühlt 2 Meter Abstand, der andere so 30 Zentimeter, dann der nächste wieder 1 Meter und dann wieder 2 Meter. I don't know, das hat mich getriggert.
Ja,
Sonst stehen die eigentlich immer aber sehr nah zusammen. Habt ihr die Eröffnung des Spiels gesehen oder kurz bevor das Spiel losging? Sollte irgendein Star, was ich weiß schon wieder nicht mehr wer, sollte quasi auf so einen Button drücken und dann sollte quasi der Rauch aus diesen oder der Dampf aus diesen Türmchen kommen.
Das war schon geschickt.
Das war nicht besonders synchron, sagen wir es mal so. Es sah sehr merkwürdig aus. Er drückt drauf und dann 10, 15 Sekunden später erst kommt dann der Dampf.
Der Internet Explorer hat alles gegeben, was er konnte.
Ja.
Aber reden wir doch mal wirklich über das Spiel. Ja. Ich meine, wir haben jetzt genug über Banner gesprochen, über irgendwelche Rituale vor dem Spiel, irgendwelche Fails und so weiter. Aber ich glaube, wir haben noch gar nicht wirklich über das Endergebnis gesprochen.
New York is red.
Das war es auch schon vor dem Spiel. Das hätte auch, egal wie das Spiel ausging, wir wissen beide, dass New York rot bleiben wird. Nein, also du hast natürlich schon gesagt, New York is red, ihr habt gewonnen. Wie fühlt man sich?
Oh, sehr gut, sehr gut. Laune war gut, sagen wir es so. Ich hab das Spiel über den Ticker halt verfolgt. Ich habe es halt nicht geguckt, die ganze Zeit immer über den Ticker mitverfolgt, wenn irgendwas ist. Aber der Aberglaube kickt halt. Ich gucke mir das nicht an. Ich werde mich da nicht, ich werde jetzt nicht von etwas abrücken, was in den letzten Wochen funktioniert hat. Die Red Bulls haben 2-0 gewonnen. Und ja, ich glaube, das erste Tor war auf jeden Fall das coolere Tor, weil es quasi von Carlos Coronel fast gemacht wurde, der einfach einen sehr, sehr weiten Ball nach vorne gemacht hat. Und dann wurde einfach schnell gespielt und aus der Distanz hatte Cabrello dann schön abgezogen. War echt ein cooles Tor. Und beide Tore waren relativ früh gewesen, sodass der New York City FC dann halt irgendwann liefern musste. Aber ja, da sehr erfolglos waren, Carlos Coronel wieder mit sehr, sehr starken Paraden. Und ja, man kann zufrieden sein.
Definitiv. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Ich war glaube ich, am Sonntag in der Früh vor das Spiel. Da ich bei einer Samstagabendveranstaltung war, kam ich relativ spät nach Hause und bin auch dementsprechend gleich schlafen gegangen. Dementsprechend konnte ich auch das Spiel der Seattle Sounders, über die wir gleich reden, nicht sehen. Highlights? Tja, starke Paraden. Also, wenn jemand dazu beigetragen hat, dass ihr gewonnen habt, dann euer Torhüter.
Guter Typ.
Definitiv. Also der kann gerne in der nächsten Runde, kennen wir noch immer, der fährt ja gleich, so halten. Aber Finale, dann ging es sehr.
Nee, also der wird jetzt hoffentlich noch zwei Partien zu null halten. Dann ist alles supi.
Nächster. Okay, jetzt habe ich schon gespoilert, wer im zweiten Spiel gewonnen hat. Naja, ihr müsst erstmal aufpassen, dass ihr dann nicht so geile Traumtore kassiert. Ich hoffe, das wisst ihr eh, wenn ihr diese Folge hört. Traumtore, wir haben Stephen Frey. Der wird der Albtraum von jedem Stürmer. Du, wie viele Tore hat Lionel Messi gegen Stephen Frey erzielt? Oder Luis Suarez?
Null.
Haben die überhaupt gegeneinander gespielt?
Eben. Nein. anyways, habt ihr noch was zu dem Spiel?
Nee.
Nö.
Okay, also die Chancenverwertung von New York City FC war ja miserabel. Ich meine, klar, sie haben nicht getroffen und so weiter. Wir müssen aber über was anderes sprechen. Das Stadion, schön und gut, aber wie sage ich es jetzt? Ich will so gute Überleitung, aber mir fällt jetzt keine ein. Ich hatte vorhin eine, aber die ist mir leider wieder aus dem Gedächtnis gerutscht. Wir wissen ja, dass der New York City FC ein neues Stadion baut und lange Zeit war ja die Diskussion, welchen Namen das Stadion trägt. Und ihr kennt es ja, man engagiert irgendwelche Freelancer oder irgendwelche Menschen, die für Geld, für sehr viel Geld, ein bisschen Marketing betreiben und sich überlegen, gut, wir könnten zum Beispiel sagen New Amsterdam Stadium oder New York Stadium oder was weiß ich. Also da gibt es ja viele Ideen, die du irgendwie Stadtbezug machen kannst. Du kannst, keine Ahnung, Brooklyn Stadium sagen, was weiß ich. Also ihr wisst, was ich meine, zwei, oder?
Ja.
Ihr könnt einen coolen Namen überlegen, der zur Stadt New York passt und irgendeinem Verein assoziiert ist. Und ich würde sagen, dass der New York CFC nicht wenig Geld dafür ausgegeben hat, für eine Namensfindung.
Die haben auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Studie dafür gehabt.
Und das Schlimme ist, am Vorabend, und das habe ich aus näherer Quelle gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, deswegen kann ich es ja nicht sagen, die hatten eine Liste mit 10 potenziellen Namen. Jetzt ist aber das Problem, dass dieses Dokument, was sie eigentlich einreichen wollten an den Präsident von New York City FC, das ist irgendwie abhanden gekommen. Das war ein 2- oder 3er-Team und ich habe sich irgendwie so gegenseitig die Schuld zugewiesen. Und am Ende des Tages musste eine schnelle Lösung her. Die hat sich eigentlich auf 10 Namen geeinigt, die sie nehmen wollten, aber diese Namen haben sie leider wieder vergessen. Und deswegen haben sie gesagt, gut, wir reichen jetzt erstmal einen ein, mit dem Hintergrundgedanke, dass sie in einer Woche darauf, nachdem man eventuell hoffentlich das Spiel gegen die New York Red Bulls gewonnen hätte, reicht man die 10 nach. So, jetzt steht auf dieser Liste, was, Anne? Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, wie das Stadion heißt von Manchester City.
Also der Manchester City, der Name, der ihnen dann spontan eingefallen ist und von dem sie wahrscheinlich davon ausgingen, dass der vom Präsidenten abgelehnt werden würde, lautet Etihad Stadium.
Korrekt. Das ist ja sehr kreativ. Muss man ja anerkennen. Ja, was soll ich sagen? Es hätten so coole Namen sein können. Ich weiß gar nicht mal mehr, was auf der Blaupause stand. Sogar der Name wäre besser gewesen.
Beziehungsweise, ich glaube, sie haben es noch erweitert in Etihad Air Race und dann Stadium. Wahrscheinlich hatte gerade jemand Kaugummis in der Hand oder so.
Ja, das Naming Rights Sponsor Stadium. Es klingt in meinen Augen, selbst der Name.
Ja, der Name war legendär.
Ich sag's, wie es ist, diese Platzhalternamen sind meistens besser als das eigentliche Produkt. Ich würde sogar, hätte ich jetzt 5 Millionen zur Seite, ich würde irgendein neues Stadion nehmen, fragen, gut, kann ich für 5 Millionen Namenssponsor werden, würde die investieren und würde dann einfach diesen Blaupausennamen nehmen für ein Jahr, wo in der Blaupause dran stand. Aber gut, ich habe leider keine Millionen, sonst wäre ich zwar immer noch hier, aber es gäbe dann eventuell das Naming Rights Sponsor Stadium.
Ja, oder Platzhalterstadium.
Oder Platzhalterstadion dann in Deutschland. Nein, also ich habe gerade ein bisschen viel Schmarrn erzählt, um es mal in unserer Sprache zu sagen. Ich finde es aber trotzdem witzig irgendwie. Also keine Ahnung. Soll, muss man zu vervollständigen, bevor wir hier gleich in eine Pause gehen, eine Kapazität, glaube ich, von 25.000 ungefähr haben und über oder knapp 800 Millionen Dollar kosten.
Peanuts.
Das ist eine Hausnummer. Was auch eine Hausnummer ist, waren die anderen Spiele in den Playoffs. Zu denen kommen wir aber gleich. Wir machen kurz das Päuschen, sind wieder gleich für euch da.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport.
Wir sind zurück aus unserem Päuschen. Haben uns mal eben noch mal ein bisschen mehr ein paar Bilder angeschaut vom neuen Stadion. Und ich muss sagen, es sieht einfach aus wie eine Shopping Mall. Aber gut, deren Stadion, wenn meine Sounders dort spielen, dann nur um zu gewinnen. Sounders ist ein gutes Stichwort. War das zweite Spiel an diesem Playoff-Abend, beziehungsweise in der Playoff-Woche. Und es war kein geringerer als der LAFC. Es sind so ein paar altbekannte Partien gegen den LAFC. Mal haben die Sounders gewonnen, mal die anderen verloren und mal hat Seattle verloren.
Ich würde einfach mal sagen, das BMO-Field ist eure neue zweite Heimat.
Das war es schon damals, Vincent. Du hast doch damals ins Grundbuch oder ins Besitzerbuch hast du damals die Seattle eingetragen.
Ja.
Als du damals dort warst. Du kannst ja mal so ein paar Eindrücke schildern. Aber klar, es ist bei dir einige Jahre her. Damals gab es wahrscheinlich Corona nur noch als Bier und nicht als Krankheit.
Das stimmt.
Als du dort warst. Aber wenn du uns noch mal so ein bisschen so nach den Jahren ein bisschen Revue passieren lassen kannst. Wie war es da mit dem Stadion? Was zum Duodei-Spiel? Gerade bevor wir jetzt über die Partie am vergangenen Sonntag reden.
Kaputt, hast du kurz
ein, zwei Sätze dafür?
Ich habe festgestellt, dass ich mit vollem Mund Sprachnachrichten aufnehmen kann und das ganz witzig sich anhört. Was Revue passieren, also soweit ich halt noch weiß, war es halt eine geile Stimmung. Im Block war echt eine Menge los, auch jetzt, wo ich die Highlights angeguckt habe, war eigentlich von den LAFC-Fans gute Stimmung zu hören. Da würde ich mal sagen, alles gleich geblieben. Die deutsche Fahne im Block weht immer noch. Wann waren das? 2019, wo ich da war. Also, ja, die hält standhaft durch. Und sonst würde ich sagen, es hat sich auch nichts geändert vom Ergebnis her. Wie auch damals gewinnt Seattle. Ja. Yay.
Genau. Seattle gewinnt. Wie gesagt, ich konnte das Spiel leider nicht anschauen. Es ist ein Spiel, tatsächlich das erste in diesen Playoffs. Aber gut, das muss nichts heißen. Ich meine, die anderen Spiele konnten es auch nicht. Es ist das erste Spiel, was in Verlängerung entschieden wird. Tatsächlich. Wir hatten ja davor das Spiel der New York Red Bulls bei dem New York City FC. Das Spiel wurde in der regulären Zeit nach 90 Minuten entschieden. Und die anderen Spiele in den ersten Runden beziehungsweise in der Wildcard Round, die konnten ja nicht in Verlängerung gehen. Deswegen ist es ja kein Wunder.
Starke Leistung also.
Man muss so sagen, Seattle nach 90 Minuten kann man einfach kein Spiel entscheiden. Das ist halt, man muss es einfach unnötig spannend machen. Und da wäre jetzt meine Frage auch zum Thema unnötig spannend. Ich meine, die Sonders lag 1-0 zurück und dann gab es da irgendwie, ja, dieses kuriose Eigentor, habt ihr es gesehen?
Ja. Boah, warte, wer war das nochmal? War das Chabot oder sowas?
Chabot.
Nee, Chano.
Spielt in der Bundesliga, aber es war der Chano.
Chano war es.
Es war sein Bruder.
Ja. Aber ich muss sagen, er hat ihn gezielt verwandelt. Muss man ihm lassen.
Ja. Ja.
Wenn du deinen Tippkick-Schein so rum noch hast, dann irgendwie muss ja zum Ergebnis kommen.
Ja. Ich habe noch irgendwie so ein paar Stimmen gehört. Ich weiß nicht, ob das Stevens Gelonolo oder so war. Als Chano seinen Fuß dran hält, höre ich nur irgendwann schreien, Chano! Okay, es tut mir leid.
Nein,
aua. Ich bitte um Verzeihung.
Das kostet.
Es reicht irgendwann.
Es kostet, Daniel.
Das sehen wir dann. Es gab Verlängerung. Was soll ich sagen? Ich habe nun die Highlights geschaut. Also die Extended Highlights, die ein bisschen länger gehen. Und ich wurde davor auf YouTube irgendwie gespoilert, weil mir wurde im Augenwinkel irgendwie so ein Short angezeigt, wo Jordan Marvis Goal stand. Ich dachte mir nur so, bitte lass es einfach nicht stimmen. Also, John Morris Gold ist natürlich geil, aber ich will mich nicht spoilern lassen, wenn ich Highlights anschaue. Und es hat eigentlich immer gut funktioniert. Und dann kommt sowas. Aber am Ende des Tages hat Jordan Morris der Mann, der hoffentlich eine der wenigen Personen sein wird, die irgendwann in Seattle eine Statue bekommen, der hat uns in die nächste Runde geschossen.
Ja, ja, der Morris. Und das alles nur, weil Bremen ihn als zu schlecht empfand.
Hm.
Das ist
ich überlege gerade, war das nicht bei Morris gewesen, der gesagt hatte, er will wieder nach Hause, weil er Heimweh hat? Ich meine, es war Morris.
Nee, der kann auch sein, aber Bremen wollte ihn halt auch nicht haben.
Ja, also wahrscheinlich war das so eine gemeinsame Übereinkunft.
Der war ja nur so ein Test, oder das war so Probewochen ja,
genau,
oder sowas.
Genau. Ich meine, mich dunkel zu erinnern, dass das auch für ihn nicht gepasst hatte.
Ja, das kann schon gut sein. Wer will auch freiwillig im kalten, windigen, fischigen Bremen wohnen?
Ja, wer will in Bremen wohnen?
Eben,
genau, das ist die Frage.
Kann ich verstehen. Ich meine, der hätte nach Gelsenkirchen oder so, hätte das super gepasst.
Da kann in der Kohlemine arbeiten mit seiner Körperstatur. Jawohl. Endlich wieder gute Maloche.
Der schwingt früh morgens und am Wochenende sein Bein und am Wochenende die Spitzhacke, ja, unter der Woche. Beziehungsweise unter Tage die Spitzhacke.
Solange nicht sein Tanzbein schwingt wie Apache.
Nein, also Seattle gewinnt. Spielen jetzt in der nächsten Runde gegen den Gewinner aus Minnesota und der Galaxy. Heißt, wir haben kein El Trafico. Das hast du jetzt gesagt.
Du wolltest es sagen, tu nicht so.
Das war doch streng genommen schon New York Red Bulls gegen den New York City.
Das stimmt allerdings.
Wenn du Man City gegen Red Bull RB hast, dann ist es ein
Klassiko.
Ja. Kommen wir nun zu dem Spiel, das ich, Achtung, es war das erste Spiel seit längerer Zeit, was ich wieder anschauen konnte.
Oha.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr da auch so wenig Spiele schauen konntet. Ich meine, die 4-Uhr-Spiele, die 1-Uhr-Spiele, die sind halt einfach nicht so wichtig. Ich kann auch nicht mal Spiele von den Seahawks anschauen, wenn die um 10 laufen, weil ich davor einfach wegpenne.
Oh, ohne Apple TV-Abo kann man gar nichts schauen.
Das lief, glaube ich, gerade sogar das Spiel. Rede ist von Orlando gegen Atlanta und ich bin froh, dass ich... Also, ich fand es wieder cool, das Spiel anzuschauen. Ich meine, klar, nebenbei liefen noch andere Sportarten und so weiter, aber das war ein tolles Spiel. Am Ende leider Orlando gewonnen. Also was heißt leider? Ich hätte es beiden gegönnt. Atlanta für...
Ja, Orlando ist schon cooler.
Das Opfer, was sie gebracht haben. Und Orlando, einfach weil Orlando ist seit Jahren irgend so ein Team, was unterm Radar fährt, nie groß auffällt, sag ich jetzt einfach
mal.
Also
die gewinnen den Pokal durch Spionage.
Aber trotzdem irgendein Verein, den du nicht mögen kannst, finde ich. Also es ist einer der eher sympathischeren Vereine in meinen Augen. Und ich habe ein Trikot davon, von daher. Und ich hole mir nur Trikots von Vereinen, die ich cool finde.
Ich habe auch ein Trikot, aber in Kindergröße. Das eine, was ich viel zu groß habe, habe ich das andere in viel zu klein.
Ja. Kann man die irgendwie fusionieren?
Gute Frage.
Vielleicht mal, wir müssen mal wieder was bestellen.
Aber man muss dazu sagen, Atlanta hatte auch echt Verletzungspech in dem Spiel, was
ja
wirklich, wirklich bitter war. Und man kann Orlando noch nicht mal die Schuld dafür geben, weil in beiden Situationen waren zwar Orlando-Spieler in der Nähe und vielleicht auch indirekt beteiligt, aber da war keine Absicht dahinter und das war einfach wirklich ganz, ganz viel Pech gewesen. Das fing in der 43. Minute an. Dort verletzte sich Thierry, musste dann raus und wurde ausgewechselt für Rios. Und kurz nach dem Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit war kurz vor dem Strafraum von Atlanta. Also vielleicht war es auch an der Mittellinie. Auf jeden Fall, Rios steht und 3-4 Meter entfernt steht ein Spieler von Orlando, der den Ball nach vorne schießen will und natürlich entsprechend viel Kraft in den Ball legt. Und der Ball landet halt leider direkt an Rios Kopf, der dann erstmal zu Boden ging. Also er war nicht ohnmächtig oder so, aber er ging vor Schmerz erstmal zu Boden und du hast schon auch gesehen, da haben die Glocken ordentlich geklingelt. Der musste erstmal kurzzeitig behandelt werden, ist dann ausgewechselt worden wegen Verdacht auf Gehirnerschütterung. für beide richtig, richtig bitter. Hast du auch gemerkt? Die waren nicht so happy, dass sie ausgewechselt werden. Aber ja, in beiden Situationen einfach nur extrem viel Pech.
Ja, und dann gab es noch eine dritte Verletzung von Atlanta. Mit Stian Gregersen. Der musste auch noch in der 73. verletzt raus.
Ja, genau.
Das ist es halt.
Ansonsten...
Aber?
Ich fand, das war eine... Also es gab jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viele Chancen. Gefühlt gab es eine, die sehr gut war. Die war dann im Tor. Aber allen anderen, also mir fällt jetzt ehrlich gesagt keine Situation mehr ein, wo ich sagen würde, oh ja, das war eine sehr, sehr gute Chance. Vielleicht habe ich sie auch einfach schon verdrängt.
Das Einzige, was mir einfällt, ist die Aktion von Luis Muriel kurz vor Ende. Hast du die gesehen, wo er und ein anderer Mitspieler alleine aufs Tor von Atlanta laufen? Es gibt, Atlanta hat nur einen Verteidiger hinten stehen, nämlich Abram, und die spielen 2-1. Muriel hat den Ball, rennt auf den Verteidiger zu, so halb. Der stellt sich natürlich taktisch ein bisschen in die Mitte, so zwischen den zwei, und versucht so im Rückwärtsgang da mitzukommen. Und Muriel will dann zu seinem Kollegen spielen und schießt dem Atlanta-Verteidiger voll in die Beine. Er hätte alles machen können, nur nicht das. Das war richtig erbärmlich.
Wenn du so viele Optionen hast, aber einfach völlig überfordert bist und dich dann für die einzige Option entscheidest, die du nicht
hättest. Er hätte auch einfach geradeaus durchlaufen können. Da hätte er auch gewonnen. Muriel hat den Körper. Der hätte Abram weggeboxt, ehrlich gesagt. So.
Ja.
Keine Ahnung. Oh, das war so katastrophal schlecht, diese Entscheidung.
Laut Statistik hatte Atlanta ja noch nicht mal wirklich einen Torschuss. Sie hatten Torchancen, aber... Nach vorne hin ging nicht so extrem viel. Und ich fand auch, so die letzten 5-6 Minuten, die waren noch mal spannend. Da haben sie noch mal Tempo raufgelegt. Aber davor hätte von Atlanta nach dem Tor auf jeden Fall viel, viel mehr kommen müssen. Und das ist nicht passiert.
Das Problem, was ich bei Atlanta gesehen habe, ist halt einfach, mit Tiare ist der einzige oder den ihr bester Stürmer raus. Mirandschuk ist kein Stürmer. Der spielt zwar irgendwie ganz jetzt als Stürmer, ist aber eigentlich eher ein ZM oder ZOM zugange. Daniel Rios musste halt verletzt gleich wieder raus, und für ihn ist dann ein Rechtsverteidiger reingekommen, weil die einfach keinen Stürmer mehr hatten. Du hattest halt vorne nichts mehr bei Atlanta. Und das ist auch das große Problem für nächstes Jahr. Die brauchen einfach Stürmer, meiner Meinung nach.
Ja, das schauen wir mal.
Ja, gut, wenn
Atlanta hat den Nachteil gehabt, dass die sehr viele Spieler verkauft.
Genau, wollte ich gerade sagen, wenn du deinen halben Kader verkaufst, darfst du dich nicht beschweren.
Das stimmt. Aber für Miami hat es gereicht, und deswegen...
Für Miami?
Orlando.
Ach so, um Miami zu besiegen, ja.
Ja, hat es gereicht, um Miami zu besiegen für Atlanta. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, wir müssen Atlanta einfach mal danken. Wir müssen einfach Danke sagen. Ich meine, Achtung, in 4,5 Stunden, wir nehmen am Mittwoch auf, heißt am nächsten Tag, wenn ihr die Folge hört, wahrscheinlich erst wieder nächstes Jahr, Thanksgiving. Heißt, wir müssen mal ein bisschen dankbar sein. Dankbar dafür, dass Atlanta trotz dessen, dass sie jetzt verloren haben, eine Runde weitergekommen ist und nicht nur alle anderen Fans von allen anderen MLS-Vereinen, sondern der ganzen Fußballwelt, allen Ronaldo-Anhängern und so weiter, einfach diesen Wunsch erfüllt hat und Miami besiegt hat. Und das ist wirklich eine Sache, die rechne ich Atlanta hoch an. Also, wir hatten ja schon oft mit Brad Gossard heute das kritisiert, dass er an seinem Tor bleiben soll, weil er gerne mal Vollsprung nach draußen macht und so weiter, aber er hat sich wirklich die drei Spiele oder die drei bestmöglichen Spiele rausgesucht, um irgendeinen Gegner so richtig abzufacken. Und das waren mit die besten drei Spiele von Brad Gossard. Deswegen, danke Brad, wenn du das hören solltest. Thank you.
Ich fand ihn in dieser Partie jetzt auch stark. Orlando hatte ja durchaus noch ein paar Chancen und er hat wieder gehalten. Also an Brad Gossard lag es nicht. In der 63. Minute ist übrigens noch ein Ereignis gewesen. Wisst ihr, welches ich meine?
Nope.
Ich hatte es schon mal vor ein paar Wochen erwähnt. Es hat ein ganz Großer die Bühne verlassen. Dex McCarthy ist ausgewechselt worden. Und zu dem Zeitpunkt stand er noch nicht fest, ob sie jetzt nun weiterkommen noch oder nicht. Aber am Ende war dann klar, das war sein letztes Spiel gewesen. Und ich glaube, 20 Jahre lang hat er jetzt gespielt. Moment. Ja, doch, fast 20 Jahre hat er jetzt in der MLS gespielt. Unter anderem für Dallas, für DC United, ein Jahr zum Glück nur. Für die Red Bulls sehr, sehr lang. Für Chicago Fire, für Nashville und jetzt zuletzt für Atlanta.
Aber er ist schön immer im Osten geblieben.
Ja, außer
wobei
Dallas,
ja, stimmt. Aber ist ja auch nicht wirklich eher Süden.
Ja, ich glaube, Dax McCarthy wird fehlen. Also der hängt seinen Schuhnagel. Er hat eine großartige Karriere gespielt. Ist definitiv eine absolute Legende und auch ein sehr geschätzter Spieler in der MLS. Und wie gesagt, mit 37 hat er ein bisschen mehr Zeit für seine Familie.
Die ziehen jetzt übrigens nach Orlando. Die haben ein Haus in Orlando, weil er ursprünglich aus Orlando kommt. Und die ganze Familie da wohnt, so dass das für ihn quasi auch noch ein Heimspiel war, weil halt die ganze Familie da war. Und mal sehen, vielleicht
ja,
sehen wir.
Deswegen bleibt er direkt in Orlando.
Irgendwann bei Orlando im irgendwo im Trainerstab oder so. Oder er wird Analyst.
Kann natürlich sein, um es zu vervollständigen, die Statistik. 488 Spiele. 22 Tore. 72 Assists. Insgesamt hat er 65 Mal gelb gesehen und 2 rote Karten. Und lustigerweise steht in der Statistik, der hat 436 Fouls und 615 Fouls gezogen. Finde ich cool, dass die Statistik hier aufgeführt wird. Über die Jahre eine Passquote von 85% und stand 23 Mal im Abseits. Also es ist wild, dass die MLS die Statistik hergibt, aber ich finde es cool.
Ich glaube,
mit so einem Fakt, wenn ihr nichts mehr habt zu dem Spiel, können wir den Take beenden und Tee trinken.
Wofür Dax McCarthy ja vor allem bekannt ist, ist, dass er ein richtiges Arbeitstier war. Und weil wir das auch sind, machen wir jetzt Pause.
Arbeit. Wie so ein Pirat.
Wir machen Pause, tschüss.
Eins. Wir sind wieder zurück aus unserer Pause beim MLS-Podcast. Hier auf meinsportpodcast.de. Wir hatten gerade auf Stream, auf Aufnahme, eine kleine Diskussion über so Trikots mit Kragen. Wie man zum Beispiel vom FC Schalke 04 kennt. Hintergrund ist dieser, ich habe gerade mal beim Barnard FC nachgeschaut und das aktuelle Trikot hat ebenfalls zum Kragen, was in meinen Augen einfach ein Trikot auf eine höhere Stufe hebt. Könnt ihr mal eure Meinung dazu schreiben, ob ihr ebenfalls Fans von solchen Trikots seid oder wenn nicht. Warum nicht? Wir haben noch ein Spiel. Der Gegner zwischen der Galaxy oder Minnesota. Für Minnesota war es klar, Auswärtsspiel. Egal, ob man jetzt gewinnen sollte. Gut, wenn man verliert, ist man draußen. Galaxy, war klar, wenn sie gewinnen sollten, da sie über Seattle in der Nahrungskette stehen, haben sie ein Heimspiel. Und was soll ich sagen zu dem Spiel? Das war ja ein Torfestival. Also da ist ja ein nie langweilig geworden in dem Spiel.
Man kann es ein bisschen beschreiben. Das ist wie so ein Wettrennen zwischen einem Elternteil und einem Kleinkind. Man rennt erstmal ein Stück vor und dann hält man aber an und wartet, bis das Kleinkind wieder da ist, damit es sich freut und denkt, oh, ich bin so schnell wie Mama oder Papa. Und dann rennt man aber ein ganzes Stück erstmal weiter vor, um dem Kind zu zeigen, so, bist du doch nicht. Wartet dann aber wieder, damit das Kind doch nochmal rankommen kann und das jetzt nicht völlig demotiviert ist. Und danach rennt man dann einfach nach Hause. Und exakt das ist quasi die Zusammenfassung von dem Spiel. Zwischenzeitlich ist das Kind auch mal gestolpert, aka gelb-rote Karte. Aber mehr auch nicht. Viele Tore.
Ja, definitiv. Ich muss dazu sagen, eine Sache, die regt mich auf. Als erstmal, die Galaxy hat 6-2 gewonnen.
klingt ein bisschen hoch, ist es eigentlich auch, aber am Ende ist man dann einfach eingebrochen. Aber du kannst nicht, und da kritisiere ich jetzt jeden Einzelnen, der bei Minnesota irgendwas zu sagen hat in Richtung Coaching, Aufstellung und alles Weitere. Aber einen Temu Pukki auf der Bank zu lassen, ist Majestätsbeleidigung, und an verdienst du ein 10-0. Da selbst ein 20-0 noch zu wenig, was du verdienen solltest. Du gehörst einfach abgeschossen, wenn du einen Temu Pukki draußen lässt.
Temu Pukki hat keine zwei Tore gemacht.
Und da diskutiere ich nicht mit mir rum.
Und nicht so ein geiles Traumtor. Was zwar nichts bringt, aber...
Das ist mir egal, aber Temu Pukki
nein.
ist einer der Spieler, den ich wirklich absolut verteidigen
würde. Yeboah hat jetzt in der allem, kurzen Zeit schon mehr gerissen als Temu Pukki.
Das ist mir dermaßen egal. Temu Pukki ist halt einfach ein Wikinger, wie es im Buche steht. Das ist ein finnischer Macher. Das ist ein gestandener Profi, der die Welt schon gesehen hat. Nicht so wie Yeboah, der...
Doch, der war cool.
Der in Kanada spielen muss, weil er woanders keinen Platz findet, weil ihn keiner will. Von daher...
Wo spielt er denn in
Kanada?
Ganz klar,
Temu Pukki. Ich war bei Vancouver, warum auch immer.
Dann würde ja Temu Pukki auch in Kanada spielen, weil ihn keiner will.
Aber der lässt ja seine Karriere ausklingen, ich meine... Von Finnland nach Kanada oder Minnesota. Alles schon cool.
Passt zum Film.
Und hat coole Gegner. Nein, zurück zum Thema. Timo Pukki wurde das später eingewechselt, nachdem der Tops schon gelutscht war. Ich habe es nicht gesehen, ich habe die Highlights angeschaut und ich habe ein bisschen Angst, tatsächlich.
Aber die Highlights waren echt ganz geil. Also, was ich aber nicht verstanden habe, ist tatsächlich, dass Holongwane als Außenverteidiger gespielt hat. Er ist auch eigentlich Stürmer. Oder nicht? Also den hat Minnesota als Rechtsverteidiger starten lassen. Das war ja mehr als dumm. Also der hat diese Saison, warte mal, gibt es da Statistiken? Der hat 11 Tore in 4 Vorlagen in 32 Spielen in der Regular Season. Wieso lassen sie denn als Außenverteidiger spielen? Naja, kein Wunder, dass die verloren haben. Aber war ein geiles Spiel, viele Tore, und die Galaxy hat halt mit Jovelic, Gabriel Peck und Painziel da vorne schon einen Cheatcode. Dann hast du noch dahinter mit Puig und Marco Reus noch zwei Top-Mittelfeldspieler. Also, ja, ist schon stark, was die da
aufbauen. Jetzt weiß ich, warum du Yeboah verteidigst.
Ja, der ist cool. Denselben Grund, wie du Pukki verteidigst.
Der hat, ganz kurz, was ist das? Der war 2023 bei Genua. Dann ist er nach Augsburg gegangen. Dann war er bei Montpellier. Dann war er bei Olympique Lyon, bei Standard Lee. Und dann war er bei Minnesota. Also der hat in 18 Monaten hat er 5 Vereine gesehen.
Ja. Überall Palaie.
Also, Entschuldigung. Ja. Beim FCA hat er aber weniger gerissen als...
Ja, weil wir so einen scheiß defensiven Trainer hatten.
Ricardo Pepi. Von daher.
Das ist eine gewagte These.
In 13 Spielen ein Tor, 2 Vorlagen ist halt einfach schlecht.
Ja, alle 13 Mal. Ich glaube von den 13 hat er zweimal von Anfang an gespielt, der Rest ist nur eingewechselt worden. Aber er war persönlich cool.
Das interessiert mich nicht.
Das ist...
Das glaubst du doch nicht.
Doch, mich schon.
Und Temu Pukki ist halt ein absoluter Baller. Ich meine, er schenkt Schalke 2-3 Tore ein und wird dann von Schalke gekauft. Wie viel kann Piet denn beide?
Aber was hat ein Temu Pukki bei Minnesota abgerissen? 21 Spiele, 4 Tore. Yeboah hat in 9 Spielen 7 Tore gemacht.
Ja, aber du darfst ihn nicht vergessen, es war ja dann gegen Ende der Saison. Da waren die alle schon ein bisschen angeschlagen, nicht mehr so fit. Mm. Das ist normal, wenn du halt Mitte der Saison
reinkommst. Aber der hätte auch an Anfang der Saison richtig ballen können.
Ja, ich meine, Temu Pukki hat jetzt in...
Ich höre.
Du musst... Du, Du musst überlegen, wie viele Minuten hat denn Timo Bucki gespielt?
Der war Anfang Stammspieler, bevor Yeboah kommen ist.
Ja, aber der braucht ungefähr, jetzt muss ich kurz rechnen.
Western Conference Final, was sagt ihr, wer gewinnt
es? Alle 11 Minuten ein Tor. Ich sag ganz easy, Galaxy. Wobei ich eigentlich schon das Finale zwischen euren beiden Teams sehen will. Aber da ja Anne sich weigert zu kämpfen und zu mördern, will ich das andere Finale.
Danke, Anne, dafür.
Gerne.
Ich sehe tatsächlich... ich gehe mit dem realistischen Tipp. Ich bin tatsächlich nicht optimistisch, weil ich möchte es natürlich begründen. Ich glaube, die Galaxy ist einfach viel zu heiß drauf, nach 10 Jahren wieder ins Finale zu kommen, während die Sounders, ich will nicht sagen, dass sie totgefahren sind, aber also ich sehe zwei Szenarios. Szenario Nummer 1, und ich sage auch, wer auch immer von den beiden Teams ins Finale kommt, gewinnt. Szenario Nummer 1, die Galaxy krönt sich mit dem, ich glaube, 6. Titel und gewinnt wieder nach 10 Jahren Durststrecke. Szenario Nummer 2, die Sounders gewinnen und im Finale gewinnt sie auch und danach beendet Brian Schmetzer seine Karriere bei Seattle. Die zwei Szenarien habe ich. Und ich gehe, wie gesagt, mit der Galaxy, einfach weil diese Durststrecke, die haben so viel gefressen, die hatten so gute Spieler und haben über die Jahre hinweg sich, ich will nicht sagen, was aufgebaut, aber irgendwie ist es zu sehr zusammengewürfelt, aber auch wieder eine gute Kombi aus jungen Spielern, aus alten Veteranen und so weiter. Das reicht am Ende halt einfach.
Man muss aber sagen, die Galaxy hat kaum Veteranen. Also bis auf Marco Reus vielleicht. Und Yoshida.
Ja, aber trotzdem.
Mittlerweile.
Und dazu muss ich sagen, dass Yoshida, Ex-Schalker, der hat auch so ein kleines Stückchen, ihm gönne ich so ein bisschen. Ich meine, Marco Reus gönne ich ganz und gar nicht. Außer natürlich, dass er einen Titel hat. Ich meine, es ist natürlich auch was Cooles, wenn sich Marco Reus ausgerechnet ein halbes Jahr, nachdem er weg ist, mit dem Titel verabschiedet, nachdem er ja natürlich die Champions League verloren hat. Aber ja, ich gehe mit der Galaxy. Und im Osten gehe ich mit... Ja, aber ich sag die Red Bulls.
Ich sag Orlando, weil
die Red
Anne
Bulls
ist so pessimistisch.
Haben mich mehr überzeugt. Die Red Bulls haben mich mehr überzeugt.
Ich war die ganze Zeit pessimistisch. Also das ist jetzt nichts Neues.
Also man muss, es ist alles zweite.
In der Conference gehe ich aber auch mit der Galaxy aus einem einfachen Grund. Die haben eine wahnsinnig starke Saison hinter sich und haben, finde ich, auch konstanter gespielt als die Sounders. Von daher wäre das irgendwie in dem Fall dann auch ein quasi verdientes Lob für ihre Arbeit in all den Jahren zuvor. Sie machen ja trotzdem immer wieder die gleiche Strategie, dass man sich halt Spieler holt, die sehr viel Erfahrung haben, sagen wir es mal so. Und dann hoffen sie halt irgendwie, dass es einschlägt, so wie mit Ibrahimovic zum Beispiel. Und jetzt in dem Fall scheint es endlich mal funktioniert zu haben, zumal sie ja auch ihren Schwerpunkt oder ihr Star ist jetzt Ricky Puig. Und sie bauen durchaus, habe ich den Eindruck, das Team auch um ihn herum mit so ein bisschen auf oder geben ihm das Vertrauen. Und ich glaube, das ist das, was in dem Fall jetzt mal geholfen hat, dass man so einem doch noch recht jungen Spieler da mal die Möglichkeit gibt, auch ein Leader zu sein, der ja auch sein kann mit seinen Leistungen. Und dementsprechend, ja, haben sie da insgesamt eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Und ich glaube, auch allein, weil sie das Heimrecht haben, dass sie damit sehr viel Feuer in das Spiel gehen werden und entsprechend auch performen werden.
Man muss dazu sagen, die Galaxy hat lediglich ein Heimspiel verloren. Ein Heimspiel von 17, was sie verloren haben. Das ist natürlich erstmal eine Kunst. Während die Sounders lediglich 8 gewonnen haben, beziehungsweise sie haben 7 Auswärtsspiele verloren. Das ist natürlich auch eine Statistik, die, ja, ein Geschmäckle hatte ich mal klar. LAFC hat 2 Heimniederlagen, jetzt 3. Aber es ist schwierig. Und wie du sagst, die spielen eine unfassbar gute Saison, die Galaxy. schau mal gerade nach, gegen wen die, okay, Frage zur Antwort, gegen wen die Galaxies 1 Geheimniederlage hat.
Gegen die Sounders?
Gegen LAFC. Nee.
LAFC.
Die haben gegen die Sounders 1-0 gewonnen, aber gegen LAFC, gegen den großen Bruder quasi.
Der LAFC ist doch nicht der große Bruder von der Galaxy.
Weiß ich.
Gewagte These. Es wäre theoretisch möglich, dass es eine Stadt gibt, die sich jetzt innerhalb kürzester Zeit mit gleich 2 Meistertiteln im Fußball krönen kann. Und das könnte Orlando sein. Wenn Orlando es in der MLS in das Finale schafft und dort gewinnt, dann sind sie das zweite Team innerhalb dieses Herbstes, Winters, whatever, was den Meistertitel holt. Das erste Team war in der NWSL. Es war Orlando Pride, die sich im Finale gegen Washington Spirit durchgesetzt hatten. Und man muss auch sagen, es war absolut verdient. Die Partie als solches ging nur in Anführungsstrichen 1-0 aus. Aber Orlando hat eine extrem starke Saison gespielt. Sie waren auf Platz 1 in der Tabelle und waren kontinuierlich gut. Also da hat man sich wirklich was sehr, sehr Gutes erarbeitet. Ich glaube, es war auch ihr erster Titel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und für Marta, die ja auch sehr bekannt ist, war das die letzte Partie gewesen und vor allem ihr erster Titel, was natürlich umso schöner ist, wenn du zu deinem Karriereabschluss nochmal so einen wichtigen Titel mitnimmst. Ihre Mutter war extra angereist. Auch wenn Orlando das Heimrecht hatte, haben sie nicht in Orlando gespielt, sondern das Finale fand bei Kansas City statt, in deren Stadion. Sie selbst waren gegen Orlando ausgeschieden, umso bitterer. Und das Problem war ein bisschen für die Mutter von Marta. Es war arschkalt. Und als Brasilianerin hast du nicht damit gerechnet, zumal ja Marta ja sonst auch in Orlando wohnt und es dort in der Regel recht warm ist. Man musste also vorher erstmal shoppen gehen. Und die Videos, die man von ihr sieht, sind sehr interessant, weil man sieht, in was für einer dicken Jacke sie da unterwegs ist. Aber ja, für die Legende Marta war es das somit. Aber eben nochmal mit einem, quasi mit dem perfekten Abschluss und ihrem halt ersten Titel.
Gut, dann haben wir noch ein paar Trainerentlassungen.
Schieß los, es waren so viele.
Es waren, ich glaube, also an sich waren es 4 Entlassungen und eine Neueinstellung.
Also insgesamt gibt es 11 Trainerwechsel aktuell, stand jetzt.
Ja, also entlassen wurden nicht weitergeführter Weg wurde die New York City FC, die Nick Cushing freigestellt haben.
Er wurde gecasht.
Auch St. Louis war ja schon während der Saison auf Trainersuche. Die hatten nur einen Übergangstrainer. Die haben jetzt ihren neuen Coach vorgestellt, nämlich der ehemalige schwedische Nationalteamspieler und Kapitän Olof Mellberg. Ist jetzt neuer Head Coach. Also auch wieder sehr interessante Coaching-Erfahrung, ähnlich wie damals mit Brett Carnell, einen ehemaligen Spieler. Und noch sehr jungen Coach ranzuholen, der nicht viel Erfahrung hat. Die Whitecaps haben den Thomas Müller der Trainer entlassen, nämlich Vanni Sartini. Überraschend, aber ich glaube, der war sehr lange dort. 6 Jahre, 7 Jahre, weiß es gerade nicht mehr, aber der war sehr lang bei den Whitecaps. Soll, glaube ich, mal im frischen Wind ein bisschen oder die Whitecaps wollen mal frischen Wind einfach sehen, denke ich mal. Keine Ahnung, wieso man ihn entlässt. Vielleicht wollte er auch einfach was Neues. I don't know.
Ich kann dir sagen, warum. Der hat die beste Statistik, die man haben kann. Also, das ist wirklich eine... Ich hatte gerade aufgerufen, der war 3 Jahre bei den Whitecaps Cheftrainer.
Und davor, glaube ich,
Direktor für Entwicklung und Co-Trainer. Ja. Er hat 148 Spiele bestritten. Und wie viele Punkte pro Spiel? 1,48. Es ist eine Statistik, du gehst dann halt. Also du sagst, gut, ich habe eine geile Statistik, die nimmt mir keiner mehr.
Man soll gehen, wenn es am besten ist.
Ja,
Absolut.
Eben. Deswegen würde ich als Trainer ein Spiel bestreiten. Wenn ich gewinne, kann ich 2 Spiele verlieren und dann gehen. Dann habe ich. Naja, macht keinen Sinn. 3 Spiele im Punktestand von 1. Dann darf ich nur unentschieden spielen.
Shit. Dann let's go. Naja, wer auch nur unentschieden
spielen. Aber
er fängt ja
erst ab dem
ersten an. Ist der neue Miami-Trainer. Denn auch Tata Martino ist gegangen oder beziehungsweise ich glaube, er wollte gehen. Und ja, man hat Miami hat somit weiter am Barcelona 2.0 gebaut und hat einen ehemaligen Messi-Kumpel als neuen Trainer eingestellt. Surprise! Nämlich der ehemalige Barca-Spieler und argentinische Nationalspieler Javier Mascherano ist neuer Head Coach. Ich glaube, der war davor in Argentinien tätig und ja, versucht jetzt sein Glück bei Miami. Da bin ich auch echt gespannt, was das alles wieder bringen wird. Naja. Und noch, ja, was Überraschendes, vielleicht Trauriges für deutsche Fans. Ein deutscher Spieler verlässt zumindest vorerst seinen Verein, vielleicht auch die MLS. Kann mir sehr gut vorstellen, dass er nach Europa geht. Nämlich Leon Flach hat Philadelphia verlassen. Hat mich tatsächlich überrascht, ehrlich gesagt. Und
aber
somit verliert Philly einen weiteren sehr wichtigen Spieler.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das wirklich so final ist, weil jetzt ist ja halt gerade die Phase, wo sie sich erstmal von all den Spielern.
Doch, der hat schon. Die haben schon einen Tweet abgesetzt.
Ja, ja, aber das ist ja normal. Sie verabschieden ja immer die Spieler, bei denen die Verträge auslaufen. Ich weiß nicht, ob es bei ihm jetzt auch der Fall ist. Das ist ja jetzt gerade bei ganz, ganz vielen Spielern der Fall. Und dann irgendwann in einigen Monaten haut man dann sozusagen wieder raus: hey, wir haben ihn verlängert.
Nee, da kommt meistens immer nur ein Push, dass die in die Spiele rausgehen, aber man macht keinen Thank-You-Post, wo man drunter schreibt, thank you for always wearing our badge with pride und good luck in the future, Leon. Das postest du nicht, wenn der Spieler wiederkommt. Das ist eine klare Verabschiedung und das hat ja sowohl Leon als auch Philadelphia gepostet.
Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich würde mich freuen, wenn er wieder in Deutschland unterwegs ist. Vielleicht, aber ja nur vielleicht, kümmert er sich ja um das Mittelfeld oder die Verteidigung bei einem Verein, der eine große Fanbase hat und in der zweiten Bundesliga spielt. Und in etwas ärmeren Stadt beheimatet ist.
Was soll er denn bei Hertha?
Ich habe gesagt, ärmeren Stadt, nicht schlimmste Stadt Deutschlands.
Dorfjunge, willst du weitermachen?
Wie bitte?
Ob du weitermachen möchtest, Dorfjunge, mit der Folge.
Sehr gerne. Ja, natürlich. Vincent, ich bedanke mich für deinen Einblick in das Trainerwesen.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen bei der ganzen Rotation.
Bestimmt nicht. Hast du noch was?
Ich habe nichts mehr.
Anne.
Wir können all denjenigen gratulieren, die bei Facebook, die, man kennt es vielleicht, wenn irgendein großes negatives Event war, zum Beispiel ein Erdbeben oder irgendwie sowas, dann kann man sich ja als Markt Safe From markieren. Und in dem Fall können wir jetzt all denjenigen gratulieren, die sich als Markt Safe From MLS Playoffs Being Played on a Baseball Field markiert haben.
Der ist gemein. Nicht mal, ich bin zu fies.
Okay.
Ich habe aber nichts mehr.
Na dann hören wir uns nächste Woche wieder, weil wir wissen, wer im MLS Cup-Finale steht.
Definitiv. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Denkt dran, den Sounders der Woche in den Daumen zu drücken. Und wir sind dann wieder nächste Woche für euch da, wenn wir dann vor dem Finale des MLS Cup stehen. Bis dahin, bye bye.
Ciao, ciao.
Auf Video sehen.
Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.